HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Ist Deutschland bald gar? Wie gehen wir mit der Hitze um?
Eine Kollegin macht gerade Urlaub auf der Insel Amrum, Nordfriesland. Da ist die Durchschnittstemperatur im Juli normalerweise 20 Grad. Sie schrieb gestern, es fühlt sich an wie Karibik. Denn selbst auf Amrum bewegen sich die Temperaturen deutlich drüber. Vom Rest Deutschlands ganz zu schweigen. Gestern hat die Stadt Geilenkirchen zwischen Aachen und Mönchengladbach den Hitzerekord von 40,3 Grad gerissen, mit 40,5 vorerst. Denn Bonn peilt schon den nächsten an, 40,6. Darüber habe ich gesprochen mit Wolfgang Rossi aus der hr-Wetterredaktion. Und ihn habe ich gefragt, also für mich wird das jetzt nicht viel Unterschied machen, 40,3 oder 40,5 oder vielleicht 40,6. Wieso sind jetzt bei diesen Hitzerekorden eigentlich ein paar Zehntel Grad so wichtig?
Sind sie eigentlich nicht. Aber Meteorologen haben viel mit Mathematik zu tun und schauen sich natürlich ganz genau an, beispielsweise bei den Temperaturen, wie sich das verändert. Eine einzelne Abweichung um wenige Zehntel Grad ist jetzt nicht so das Thema. Aber wenn man vergleicht, und das tun Meteorologen, Statistiken erstellen und gucken, wie entwickelt sich denn das Ganze, dann wird es interessant. Und wenn Sie feststellen, über einen langen Zeitraum gibt es immer wieder die gleichen Muster, das heißt, es wird dann wärmer, und wenn es auch nur ganz knapp ist, ja, zeigt sich dann ja, dass sich tatsächlich offensichtlich dort mehr tut, als dass es jetzt einfach nur mal so ein Wetterereignis ist beispielsweise.
Es ist jetzt innerhalb kürzester Zeit ja die zweite große Hitzewelle. Warum ist das so stark und so stabil und vor allen Dingen warum schon wieder?
Oh, das sind jetzt viele Fragen. Das eine ist, dass Stabilität kommt daher, dass sich Hochdruckgebiete über uns eingenistet haben, über Mitteleuropa. Und Hochdruckgebiete haben die Tendenz zu bleiben. Also sie sind recht bequem, bleiben dort. Und dann ist es so, dass wir auf der einen Seite eine gute Sonneneinstrahlung haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sich Tiefdruckgebiete nicht weiter ostwärts bewegen können und über dem Atlantik bleiben. Und jetzt ist es so, dass an den Flanken der Tiefdruckgebiete die Luft gegen den Uhrzeigersinn herumdreht. Und wenn wir uns das anschauen, woher die Luft dann kommt sie aus dem Südwesten. Das heißt, über Spanien, ursprünglich subtropische Luft, über Spanien, über Frankreich zu uns. Und diese heiße Luft ist es, die uns aktuell beschäftigt.
Jetzt fragen sich sicher viele, ist das noch Wetter oder ist das schon Klima?
Die Antwort ist ganz einfach, das ist Wetter. Weil Wetter ist immer das, was jetzt ist. Das heißt, diese Wetterereignisse in diesen Tagen, das ist Wetter. Klima spielt sich in einem größeren Zeitraum ab. Also 30 Jahre für Meteorologen. Das heißt, das ist der Zeitraum, den sie betrachten, wenn es um Fragen des Klimas geht. Und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Was hat sich in diesen 30 Jahren denn getan? Und da haben sie beispielsweise festgestellt, ja, es gibt mehr Hitzewellen in den vergangenen Jahrzehnten. Oder auch, es gibt mehr extreme Wetterereignisse in den vergangenen Jahrzehnten weltweit. Ist ja klar, Klima findet nicht nur in Hessen oder in Deutschland statt, sondern natürlich in der ganzen Welt.
Für das Wochenende sind ja jetzt Gewitter angesagt und die Temperaturen gehen so ein bisschen zurück. Sind wir dann irgendwann in Sachen Sommerhitze über den Berg oder geht das bis Ende September so weiter?
Ach, das muss man abwarten, sage ich jetzt einmal. Nun gut, jetzt ist übernächste Woche schon August, aber wir hatten ja Anfang Juli, hatten wir ja auch wieder kühlere Tage gehabt und da war auch noch nicht ganz so abzusehen, dass jetzt diese Hitzewelle wieder kommt. Das weiß man noch nicht so ganz genau. Wenn es wieder kühler wird, kann es natürlich sein, dass es im August nochmal so einen Impuls gibt, dass sich tatsächlich nochmal eine Hitzewelle durchaus anschließt. Also möglich wäre es, aber vorhersagen können wir es nicht wirklich.
Die Hitze ist ja die eine Sache, aber wir hören jetzt die ganze Zeit auch, wir haben auch ein Trockenheitsproblem. Wenn es jetzt ein bisschen abkühlt und gewittert, regnet es dann auch und regnet es genug?
Das eine ist, ja, es regnet. Aber es regnet nicht genug. In dem Sinne, dass es eben keinen Landregen gibt, keinen sehr anhaltenden Landregen, sondern es sind kleine Flächen betroffen, wie es bei diesen Schauern und Gewittern eben oft der Fall ist. Dann knallt es dort runter, die Böden sind trocken, viel Wasser läuft oberflächlich ab, durchaus in die Kanalisation, durchaus in die Bäche. Aber da brauchen wir es ja nicht, wir brauchen es auf dem Acker. Und da kann es unter Umständen nicht ausreichend versickern. Ein lang andauernder Landregen, der ganz Hessen betrifft, das wäre schön.
Gestern schon hat es einen neuen Hitzerekord gegeben. In Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen waren es 40,5 Grad. So heiß wie noch nie in Deutschland bisher. Und schon heute gilt dieser Rekord nicht mehr. Denn gleich heute hat es den nächsten Hitzerekord gegeben. Erst Bonn, dann später Lingen in Niedersachsen mit 41,5 Grad. Und auch in Hessen hat es einen neuen Hitzerekord gegeben. 40,1 Grad waren es heute Nachmittag in Bad Nauheim. Das heißt, noch nie hat man in Hessen eine so hohe Temperatur gemessen. Aber das sind alles Rekorde, über die sich diese Städte nicht so wirklich freuen können. Lieber wäre es ihnen anders, denn die Hitze stresst nicht nur uns Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen. Und damit die Blumen und Büsche und alles, was grün ist, in den Beeten unserer Städte aber nicht die Köpfe hängen lassen und die Blätter, müssen sie ordentlich gegossen werden. Und dafür sind die Grünflächenämter der Städte zuständig. Und dort haben die Mitarbeiter im Moment einiges zu tun. Auch die über 40 Mitarbeiter der Stadtgärtnerei in Limburg.
Tür zu, angeschnallt und schon geht's los. Nicole Lehner nimmt mich heute mit auf ihre Gießtour durch Limburg. Unser Gefährt, ein knallorangefarbener 3,5-Tonner mit einem riesigen Wasserfass auf der Pritsche, gefüllt mit Lahmwasser.
2000 Liter passt in das Fass rein und je nachdem, welche Flächen ich anfahre, 4 bis 5 Fässer am Tag gehen schon drauf.
Wir fahren also quasi mit der größten Gießkanne der Stadt direkt zu den Kübeln und Beeten. Und trotzdem ist das Schwerstarbeit, denn der Tankwagen hat kein Radio, keine Servolenkung und keine Klimaanlage. Nicole Lehner ist es gewohnt. Das Fitnesscenter könne sie sich sparen, sagt sie und lacht. So, wir halten an der Schiede. Nicole Lehner parkt den Tankwagen in der Mitte der vierspurigen Straße, direkt vor dem Beet und begutachtet die Pflanzen erstmal. In der Altstadt sehen die Kübel noch ganz gut aus, sagt sie, aber hier...
Hier war ich auch am Dienstag, ja. Und da sieht man, dass hier eine ganz andere Belastung für die Pflanzen ist, wie zum Beispiel in einem ruhigen Innenstadtstandort, ja.
Woran liegt das?
Durch die Hitze von den Autos, durch den Feinstaub und alles. Das ist ja eine ganz andere Kosmos, sag ich jetzt mal.
Nicole Lehner klettert auf die Pritsche und warnt mich. Jetzt wird's laut. Sie schmeißt die kleine Pumpe an, die das Wasser aus dem Fass in den Schlauch und dann ins Beet pumpt. Und das Wasser fließt hier übrigens nicht nur auf bunte Blumen.
Nein, wir pflanzen auch Gemüse. Es ist uns eine persönliche Freude, ja. Peperoni haben wir im Moment hier drin sitzen. Hier und da auch nochmal eine Paprika. Und Artischocke haben wir auch gesetzt. Und Süßkartoffeln haben wir auch, diese mit den dunklen Blättern. Die sitzen dieses Jahr auch wieder drin. Also im Herbst kann man die dann ausgraben, kann Süßkartoffeln essen.
Wir fahren zurück zum Bauhof. Dort treffe ich Matthias Beul, den Abteilungsleiter der Stadtgärtnerei. Und er erklärt mir, dass der sogenannte Sommerflor, also die bunten Sommerblumen, weniger werden in den Beeten.
Die haben wir so ein bisschen zurückgefahren, weil die brauchen halt doch sehr, sehr viel Wasser. Und es ist, einmal ist es ja die Hitze ohnehin, die zugenommen hat. Und dann noch gerade auf den Straßenbeet die Abstrahlung von dem Teer. Das ist für die Pflanzen ja wie ein Backofen und da braucht man schon was Robustes.
Und so werden im Moment viele Stauden gepflanzt, die tiefer wurzeln, dazu auch mal Gemüse und Kräuter. Für die Jungbäume hat sich die Stadtgärtnerei nach der Hitze im vergangenen Jahr Wassersäcke angeschafft, die um den Stamm herumgelegt werden und nur ganz langsam Wasser abgeben. Eine Anschaffung, die sich gelohnt hat, sagt Matthias Beul.
Wichtig ist halt, dass man die Säcke auch befüllt. Ja, und momentan haben wir als mal ein paar Mäuse, die uns da ein bisschen die Säcke annagen. Da müssen sie ausgetauscht werden. Wenn ein Loch drin ist, ist das Wasser zu schnell weg. Aber im Schnitt hat sich das gut bewährt, ja.
Draußen im Hof klettert Nicole Lehner wieder in den Tankwagen. Für sie geht die Tour weiter. Seit 21 Jahren arbeitet sie jetzt bei der Stadtgärtnerei und das Gießen ist in den vergangenen 2 Jahren mühseliger geworden, findet sie.
Aufgrund dessen, dass wir keinen Regen haben, ist natürlich das Arbeitsvolumen gestiegen. Der Regen hilft halt dann schon, dass man halt dann doch die Kübel nicht ganz so intensiv wässern muss. Und es ist schon mehr geworden, ja. Und natürlich auch die Belastung, die körperliche, ist auch höher durch die Hitze.
Sagt's und fährt davon. Die 80 Kübel, 60 Blumenampeln und die vielen Beete in der Stadt wässern sich schließlich nicht von alleine.
Lisa Gessner ist unsere Reporterin in Limburg und sie ist heute Morgen dort mit der Stadtgärtnerei auf Tour gegangen. Gerade hat ein Forscherteam aus der Schweiz wieder gezeigt, dass die Klimakrise menschengemacht ist. Die Hitze in diesen Tagen scheint das zu belegen. Auch wenn man Wetter nicht mit Klima gleichsetzen oder verwechseln darf. Wetter ist immer eine Momentaufnahme. Aber viele solcher extrem heißen Momentaufnahmen, die es immer häufiger gibt, immer schneller aufeinander, sind dann eben doch wieder ein Beleg für die Klimakrise. Klima sind immer die Wetterdaten der letzten 30 Jahre mit ihren Mittelwerten. Und die zeigen auch noch was anderes. Nicht nur wir stöhnen über die Hitze, sondern auch die Tiere, die bei uns leben, denen fällt es nämlich immer schwerer, damit klarzukommen, wie sich das Klima verändert. Wieso das so ist, hat uns Heribert Hofer erklärt, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Denn Forscher seines Instituts haben mehr als 10.000 wissenschaftliche Studien ausgewertet zu diesem Thema. Herr Hofer, was haben Sie denn herausgefunden?
Das Wesentliche ist das beunruhigende Ergebnis, dass viele Arten mit den Klimaveränderungen nicht Schritt halten. Sie ändern sich, Sie passen sich zum Teil an, aber es ist abzusehen, dass sie auf lange Zeit mit den Klimaänderungen, wenn sie so in diesem Niveau bleiben, den wir jetzt sehen, nicht einhalten können. Entweder holen die Arten das auf oder sie werden immer schlechter. Und irgendwo kommt dann so ein kritischer Punkt, wo sich das nicht nur auf das Überleben der einzelnen Individuen auswirkt, sondern auch auf die Fortpflanzungsfähigkeiten vieler Mitglieder einer Population. Und wenn die nicht mehr funktionieren, dann geht es mit einer Population bergab. Und das, darum ging es, um diese langfristige Perspektive.
Wie passen sich denn Tierarten überhaupt an solche Veränderungen beim Klima? Also ist das auch so, wie wir das von der Evolution kennen, aus dem Biologieunterricht über Mutation, oder geht das zum Teil auch anders?
Genau darum geht es. Es geht nicht nur um Mutation, sondern Rekombination spielt natürlich auch eine wichtige Rolle.
Was heißt das?
Das heißt, dass das, was bereits im Genmaterial vorhanden ist, neu kombiniert wird, weil ja häufig über die Art und Weise, was dann der Körper an Merkmal tatsächlich ausprägt, davon abhängt, welche Versionen des Merkmals im Körper vorhanden sind. Und das kennen wir von Menschen, dass wir bestimmte Anlagen mit uns tragen, weil wir immer einen doppelten Chromosomensatz haben, aber nicht alle Anlagen unmittelbar zum Ausdruck kommen. Und die Rekombination, also das zufällige Zusammenstellen in den Nachkommen, führt dazu, dass möglicherweise Dinge zum Ausdruck gebracht werden können bei der organismischen Entwicklung, die sonst versteckt sind. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, dass es eventuell auch empfindliche physiologische Prozesse gibt, die insofern festgehalten werden, dass die körperliche Entwicklung der Tiere sich noch während ihrer eigenen Lebenszeit anpasst. Aber ob das dann tatsächlich an die Nachkommen weitergegeben wird, das ist eine große offene Frage.
Also um es mal konkret zu machen, ein Beispiel, bleiben wir mal beim Reh, das Fell ist zu dick und es wird immer heißer bei uns und dann haben die Rehe mit einem leichteren Fell bessere Überlebenschancen, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, nicht nur Überlebenschancen. Es wird bei diesen Themen bei der Evolution immer darüber gesprochen, dass es um Überlebenschancen geht, aber tatsächlich geht es um Fortpflanzung. Also die Tiere müssen das fortpflanzungsfähige Alter erreichen. Sie müssen dann tatsächlich auch erfolgreich Jungtiere produzieren und großziehen.
Und dann diese Eigenschaft eben weiter vererben.
Ja, und deswegen ist es vermutlich auch am besten bei den Vögeln bisher untersucht, wenn sie Zugvögel haben, die aufgrund einer inneren Uhr, einer Jahresuhr, nicht auf die fortschreitende saisonalen Änderungen reagieren, weil sie 2, 3, 4 Wochen zu spät in ihrem Brutgebiet eintreffen und die Insektennahrung schon sehr viel weiter ist, als sie das ursprünglich war, dann verpassen sie sozusagen den Höhepunkt in der Nahrungsverfügbarkeit. Und dann können sie nur einen Teil ihrer Jungtiere großfüttern, dann haben sie einen wesentlich schlechteren Bruterfolg als die Vögel, die ihren Zugtermin anpassen können, also richtig auswählen können. Wenn Sie eine festgesetzte innere Uhr haben, die auf einen bestimmten Rhythmus eingestellt ist und dieser Rhythmus nicht verändert werden kann, dann haben Sie einen Nachteil. Wenn Sie tatsächlich da flexibel sind und Umweltinformationen mit aufnehmen können, dann könnten Sie sich eher anpassen. Die Frage ist aber, typischerweise gibt es bei Merkmalen immer eine gewisse Anpassungsfähigkeit jedes Individuums. Nur wir reden von Klimaänderungen, die so massiv sind, dass die typischerweise das, was in der normalen Erbgutvariabilität zur Verfügung steht, weit übersteigt.
Was ist denn jetzt Ihr Fazit, Ihr Ergebnis aus dieser Auswertung dieser vielen Studien? Also heißt das, wir müssen damit rechnen, dass bald massenhaft Tierarten aussterben?
Was es bedeutet ist, dass wir uns nicht in der Sicherheit wiegen können, dass die Tiere das schon irgendwie hinkriegen. Das können wir nicht. Das war ja die Hoffnung, dass gerade bei den Beobachtungen von Ziegvögeln, es gibt ja einige Arten, wo man gesehen hat, jawohl, die kommen jedes Jahr ein Stück früher zurück, aber bisher hat keiner systematisch nachgeguckt, reicht das auch aus langfristig, damit diese Zugvögel überlebensfähig sind.
Aber können wir denen irgendwie helfen oder entgegenkommen, oder ist das ein ganz falscher Gedanke?
Nein, wir können ihnen wunderbar helfen. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir die Klimakrise, in der wir jetzt stecken, anerkennen und alles dafür tun, um die Veränderung, die dieser Klimawandel erzeugt, dass wir das möglichst begrenzen. Das bedeutet erstens, den Klimawandel so einzuschränken, wie das irgendwie geht, und zugleich so vieles an den natürlichen Lebensräumen erhalten, wie geht. Das sind zwei Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Wenn Sie den Klimawandel reduzieren, dann werden Sie auch den Tieren helfen, damit zurechtzukommen.
Ganz Europa stöhnt unter der Hitze. Gerade hat Paris gestern mit 41 Grad einen neuen Hitzerekord aufgestellt. Der bisherige hat bei 40,4 Grad gelegen und stammt von Ende Juli 1947, hat also mehr als 70 Jahre überdauert. Und bei uns in Deutschland hat es gestern einen neuen Rekord gegeben, heute schon gleich den nächsten. Der hat gerade mal einen Tag gehalten. Heute war es am heißesten in Lingen in Niedersachsen. Und überall überlegt man sich neue Dinge, was man machen kann gegen die Hitze. Und dass sie nicht so viele Schäden anrichtet. In Österreich zum Beispiel werden Eisenbahnschienen weiß gestrichen, damit sie nicht zu heiß werden in der Sonne und sich verbiegen. Und in den Niederlanden fahren Streuwagen auf die Straße. Er ist kein Witz, sondern sehr notwendig, denn Streusalz rettet den Asphalt.
George Barnier arbeitet schon viele Jahre für das Gemeindebauamt von Ahr in Hunze in der Nähe von Groningen. Aber so etwas hat er noch nicht erlebt. Der Straßenbelag unter seinen Arbeitsschuhen ist weich wie warme Butter.
Hier, was heißt auch, tut mit dem Fuß?
Schaut euch das an. Ich kann den Asphalt mit dem Fuß eindrücken. So weich ist er. Kein Wunder. Bei tagelanger tropischer Hitze von über 40 Grad und gnadenloser Sonneneinstrahlung kann der Asphalt so heiß werden, dass er aufbricht und Dellen bekommt. Deswegen sind George und sein Team mit dem Streuwagen unterwegs. Winterdienst, jetzt auch im Hochsommer. Die Menschen wundert das nicht. Die Verwaltung von Ahr in Hunze hatte per Twitter informiert. Das Salz zieht die Feuchtigkeit aus dem Straßenasphalt und auch aus der Luft. Dadurch wird es kühler und die Straße behält ihre Festigkeit. Deswegen streuen wir.
Das ist eine Funktion von Salz.
Um Schäden und das Verkleben der Straßenoberfläche zu verhindern. Vor allem Städte und Gemeinden im Osten des Landes, nahe der deutschen Grenze, setzen diese Methode ein. Dort ist die Hitze aktuell am größten und unter den Temperaturen leidet eben nicht nur der Kreislauf vieler Menschen. Deswegen ist Arno Tehaar vom Straßenbauamt Ahr in Hunze das Lachen schnell vergangen, als er zum Einsatz gerufen wurde.
Ich habe hier wenig Erfahrung mit.
Streudienst fahren im Sommer habe ich auch noch nicht erlebt. Wer hätte gedacht, dass es mal so heiß wird bei uns, dass der Asphalt schmilzt?
So warm wird das Asphalt schmilzt.
Auch anderswo in den Niederlanden soll Streusalz die hitzegebeutelte Infrastruktur retten. Im Westen von Utrecht fahren Boote der Stadtverwaltung durch die Kanäle. Damit die Deiche bei der Hitze nicht porös werden, besprühen Mitarbeiter asphaltierte Abschnitte mit Salzlösung. Das Streusalz, das gerade erst in den Häfen von Rotterdam und Kampen angeliefert wurde, war eigentlich für den Winter gedacht. Jetzt dürften tausende Tonnen davon direkt wieder verstreut werden, mitten im Sommer.
Die Hitze macht auch den Straßen zu schaffen. Und was machen die Niederländer? Mit Salz den Asphalt kühlen, hat unser Korrespondent Alexander Göbel berichtet.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.